Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Index, das aktuelle Stadtmagazin auf Radio X. Heute mit der Sendung Gegenstandpunkte, politische Bildung einmal anders. Am Mikrofon ist Frank Lamers und im Studio ist darüber hinaus noch der Migge. Hallo Migge.
Hallo Frank.
Und wir wollen uns heute mit den Notwendigkeiten, den Ansprüchen deutscher Außenpolitik 2006 beschäftigen. Und zwar eingedenk dessen, dass ja morgen am 3.10. für die Hörerinnen und Hörer, die Wiederholung hören, also heute, der Tag der deutschen Einheit gefeiert wird. Dieser Tag der deutschen Einheit, das ist eine groß inszenierte Feier von oben, wo erstmal getrennt von allen Debatten um eine Gesundheitsreform, vom Streit um Mindestlohn und Massenentlassungen, die Einheit der Nation gefeiert wird. So heißt es ja schon im Namen. Es soll also Abstand genommen werden von allen Gegensätzen des Alltags bei Lohn und Leistung, bei Entlassungen. Es soll Abstand genommen werden vom Gegensatz von Regierung und Regierten, bei Abgabenpflicht, Sozialabgaben, beim Gehorchen über den Gesetzen gegenüber. Es soll also quasi von dem ganzen Alltagsleben der marktwirtschaftlichen Demokratie, da soll nebengetreten werden. Und eine kurze Anmerkung, da fällt mir schon mal eines auf. Offenbar ist das auch ziemlich nötig, dass diese Einheit von Arm und Reich in diesem Lande, von oben und unten, in einer Sphäre jenseits des marktwirtschaftlichen Getriebes inszeniert wird, jenseits der Standortnormalität, die Tag für Tag gilt und den Leuten ihre Dienstpflicht vorbuchstabiert. Offenbar muss das tatsächlich eine eigene Sphäre spendiert bekommen, wo das inszeniert wird. Wenn es aber darauf jetzt nicht so sehr ankommt, wenn das gar nicht der Witz an den Einheitsfeiern ist, wie es wirklich in der Nation zugeht, dann fragt man sich, worum geht's denn eigentlich dann? Und wir meinen, da fällt auf, da geht es erstmal darum, dass der kleine Mann sowohl wie der Vertreter der Elite, ob aus Politik oder vielleicht aus der Kultur, eine empfindsame Dichterseele, dass der Politiker und der Untertan, der ihm gehorchen muss, die Reichen und die Habenichtsen alle aufgerufen sind, anzutreten, der Nation Ehre zu erweisen, die Nation zu feiern als einen hohen Wert, als eine Heimat, als das, was für uns alle das Verbindliche und Letztgültige ist. An einem Tag der deutschen Einheit also, da bekennt sich die Nation in Gestalt ihrer herausragenden Vertreter zu ihren nationalen wie internationalen politischen Ansprüchen, zu ihrer internationalen Verantwortung, zu ihrem geschichtlichen Auftrag, der immer darin besteht, dass Deutschland in der Welt etwas gelten muss, in der Welt etwas hermachen muss. Das sieht man schon jeweils an dem Motto, unter dem diese Einheitsfeiertage stehen. Die haben ein Leitmotiv und das ist nur zur Illustration. Dieses Jahr ist es auf Kurs Deutschland in Europa. Das ist das Motto. Das Motto ist nicht, und daran sieht man nochmal, um was es alles nicht geht und worum es auch in der Nation offenbar nicht geht. Das Motto ist nicht etwa sowas wie Deutschland, der Reichtum unserer Rentner oder wir in Deutschland saus und braus bei jedem Wetter. All das sind nicht die maßgeblichen Dinge, sondern in Gestalt der politischen Vertreter werden die weltpolitischen Anliegen der Nation reflektiert, wird der Bürger auf seine Rolle als Quelle des staatlichen Reichtums, der nationalen Macht eingeschworen, wird seine Rolle als Material der staatlichen Raison, des Programms und als Objekt der Ansprüche der Politik definiert. Und Bürger, die Bürger in diesem Lande, an denen ist zumindest das auffällig, dass sie tatsächlich auf das, wofür sie politisch vorgesehen sind, die Dienste, die sie zu leisten haben, die Ansprüche, die an sie gestellt werden, dass sie tatsächlich da ganz gewohnheitsmäßig, ohne großes Hurra zwar, aber ganz gewohnheitsmäßig tatsächlich mitmachen, sich in diesem marktwirtschaftlichen Alltag mit all seinen Erfordernissen, mit seiner Armut, mit seinen Ansprüchen eingerichtet haben und so der Politik die Freiheit eröffnen, auf der ganzen Welt ihre nationalen Ansprüche gegen die gleichgerichteten Anstrengungen anderer Nationen zu verfolgen. Auf diese Seite, auf das, warum hat man eigentlich an der Nation nichts zu feiern, wollen wir uns mal stürzen, die Außenpolitik. Die Außenpolitik 2006 mit dem, was will Deutschland eigentlich in aller Welt, warum ist militärische Verantwortung all überall das Gebot der Stunde, da wollen wir jetzt die nächste Stunde mit bestreiten. Gut, deutsche Außenpolitik im Jahr 2006, haben wir gesagt, ist das Thema. Und die steht hierzulande unter einem Motto, das ich, wo ich jetzt mal den Außenminister Steinmeier zitieren möchte. Der hat sich wie folgt eingelassen. Als Mitglied der UN und aufgrund des Prozesses der multilateralen Verantwortung können wir nicht mehr sagen, in Afrika haben wir nichts verloren. Das ist klar eine Stellungnahme zum Einsatz deutscher Soldaten im Kongo. Jeder weiß aber, und das kann man sich auch in vielen Schaubildchen in der Zeitung immer wieder und im Internet auch angucken, die Liste deutscher Truppenstationierungen, Militäreinsätze ist absolut beliebig erweiterbar. Deutsche Truppen stehen am Balkan, in Afghanistan, am Horn von Afrika, im Kongo jetzt und seit neuestem weiß man, die deutsche Marine, die schifft in den Gewässern des Libanon rum. Das sind nicht alle Schauplätze, an denen Deutschland seine, so ist ja immer das, die Selbstauskunft, die Politiker darüber geben, seine weltpolitische Verantwortung wahrnimmt, wo also Deutschland seine Interessen setzend sich hinstellt und sagt, das ist unsere weltpolitische Verantwortung, das ist quasi ein Muss, ein Erfordernis der Stunde. Das Auffällige aber daran ist, diese Verantwortung in diesen Fällen, die ich jetzt erstmal erwähnt habe, die wird in allen jedes Mal, überall da, wo ich es erwähnt habe, militärisch wahrgenommen. Überall da, an diesen Schauplätzen, nimmt Deutschland seine Verantwortung darüber wahr, dass es seine gewaltbereiten, sozusagen militanten Ausländerfeinde in diese Weltgegend da schickt und als Truppen stationiert. Wenn der Außenminister dann dazu sagt, das liegt daran, dass Deutschland ein UN-Mitglied ist und seiner multilateralen Verantwortung gerecht werden muss, dann ist das insofern eine kleine Kostbarkeit, weil der Außenminister will damit eigentlich schon die ganze Sache erschöpfend behandelt und erklärt haben. Das soll so hinstehen, das soll jedem einleuchten, das soll sich jeder auf der Zunge zergehen lassen als, ah, so ist es. Natürlich, wir sind UN-Mitglied. Deutschland hat doch wohl bitteschön multilateral, also es, sozusagen hochtrabend für nach allen Seiten hin oder nach vielen Seiten hin, doch wohl Verantwortung fürs Weltgeschehen wahrzunehmen. Ja, dö, daran hat man sich gewöhnt. Das sind so die Formeln, mit denen man sich einleuchten lassen soll. Ja, Deutschland in aller Welt braucht irgendwelche Truppen, muss sie stationieren, muss Frieden bewahren oder Frieden schaffen. Wir wollen heute uns das Ganze dann mal ein bisschen genauer angucken. Da mal einen analytischen Blick drauf werfen, nämlich wirklich die Frage mal stellen. Was haben denn eigentlich wir, der Außenminister redet immer in der ersten Person Plural, wenn er über so etwas redet, was haben wir denn eigentlich in Afrika verloren? Was wollen wir da? Weil, könnte man ja schon mal so ganz billig und simpel sagen, also ich habe es im Umkreis meiner privaten Interessen und ich bin auch ein durchaus streitbarer Mensch, wirklich noch nicht dahin gebracht, dass ich meinte, ich müsse jetzt mal ganz schnell mit ganz viel Gewalt irgendwelchen hungernden Figuren im Kongo die Demokratie bringen. Wir meinen also, da gibt's Aufklärungsbedarf, die Frage soll heute mal gestellt werden. Warum müssen wir unbedingt mit so einem saurobusten Mandat jetzt, das ist immer der Scheiß Euphemismus für, da wird wohl dann möglicherweise auch mal geschossen, da gibt's mal Tote und Verletzte und ein bisschen Blut, ne? Warum müssen wir mit einem robusten Mandat in diesen Libanon-Konflikt da rein intervenieren? Dazu gibt's von offizieller Seite durchaus interessante Hinweise. Da sagt wiederum Steinmeier, der ist jetzt weiterhin mal mein Zeuge, unser eigenes Interesse, dass der Konflikt Libanon-Israel vor unserer Haustür entschärft wird. Also es ist unser eigenes Interesse, dass dieser Konflikt entschärft wird. Wenn man sich das mal so vor Augen führt, einfach so erstmal als erste bloße Beschreibung der Sachlage. Was macht Deutschland? Wie stellen sich seine Politiker dazu und wie erklären sie das? Dann kann man durchaus einige erste vorsichtige Schlüsse mal ziehen. Erstens die. Wenn unsere Sicherheit weltweit verteidigt werden muss, der berühmte Spruch, ne, am Hindukusch zum Beispiel, wird auch unsere Sicherheit verteidigt. Dann würde ich sagen, okay, dann ist es wohl offenbar so, dass sich Deutschland in aller Welt scheinbar ganz leicht viele Feinde macht und schon viele Feinde gemacht hat. Wenn unsere Sicherheit in Weltgegenden verteidigt wird, die die meisten nur von der Reisesendung auf Kabel 1 oder Vox kennen, dann muss offenbar Deutschland sich in diesen Gegenden ziemlich eingemischt haben, da eingemischt sein und darüber sich viele Feinde geschaffen haben, die in Deutschlands Interessen, in Deutschlands Sicherheit, die da verteidigt werden muss, eine ziemliche Schranke sehen. Zweitens, wenn Deutschland dann von der Instabilität ganzer Krisenregionen, von Ländern in Afrika betroffen ist, wir sind ja immer betroffen, dann muss man wohl sagen, okay, dann ist es wohl offenbar so, dass das funktionierende Gewaltverhältnisse vor Ort, von denen wir gewährleisten, dass sie in unserem Sinne funktionieren, also unsere Interessen da garantieren, dass also unsere Interessen da von gewaltsamen Einrichtungen abhängen, die alle so bekömmlich für die Leute da unten ja nicht sind. Man weiß ja, wie es in Afrika aussieht. Aber dass das wohl offenbar ganz wesentlich ist. Unsere Interessen sollen gelten, die sollen gesichert sein. Dann braucht es da unten also scheinbar geregelte Verhältnisse politischer Gewalt, die das garantieren, dass wir das kriegen, was wir brauchen. Und drittens mal so ein bisschen billig, aber um diesen Anspruch auch mal zu charakterisieren, ja. Unsere Haustür liegt jetzt zum Beispiel auch im östlichsten Mittelmeer. Unsere Haustür liegt am Horn von Afrika. Jetzt mal abgesehen davon, dass so der Begriff der Haustür dann manchmal ein bisschen albern wird. Was damit aber klar gemacht werden soll, ist doch wohl, diese Regionen, soweit sie weg sein müssen, die plötzlich alle immer in unserer Nachbarschaft sind, die betrachten wir als zu uns, zu unserem Haus gehörig. Das sind Gegenden, wo wir die Hausherren sind, wo wir die Hausherren spielen, wo also das, was da passiert, nicht ohne unser Platzett, ohne unsere Kontrolle, ohne unser letztes Wort und ohne unsere Einrichtung, unsere Einrichtung, auf die wir ein Recht haben, dass die Figuren vor Ort denen entsprechen, charakterisiert sein sollen. Die Schlüsse, meine ich, kann man jetzt erstmal aus den wenigen Zitaten und aus der Charakterisierung und aus der Politik, wie sie da durchscheint, schon mal ziehen. Und dann können wir uns gleich in einem zweiten Teil mal dem näher widmen, was das also für ein Anspruch ist, den so eine marktwirtschaftliche Demokratie als Gewaltbedarf in aller Welt für sich sieht.
Frank, du hast am Anfang schon erwähnt, die Feiern zur deutschen Einheit. Und da ist mir noch eingefallen, dass die so schön feiern können, die Politiker, dass die diese Inszenierung hinbringen. Das hat natürlich auch schwer was damit zu tun, dass ausgerechnet die Leute, die von der aktuellen, tagtäglich stattfindenden Politik negativ betroffen sind, im Sinne von, sie müssen mehr arbeiten. Gleichzeitig werden immer weniger Leute überhaupt zur Arbeit zugelassen. Es werden immer mehr Leute arbeitslos. Sie müssen an allen Ecken und Enden für die Notwendigkeiten dieser Republik einstehen. Also diese Leute, die quasi die Betroffenen dieser Politik sind, die wehren sich dagegen nicht, die streiten nicht. Und insofern ist das überhaupt die Basis dafür, dass es sowas wie eine Feiersituation, eine Feierstunde aufkommen kann, wenn sich die Leute mal gegen diese sie doch betroffen machenden ganzen Maßnahmen mal wehren würden. Wenn sie mal sagen würden, das lassen wir uns nicht mehr gefallen, dann wäre auch der ganze Zauber, so jetzt feiern wir uns als Nation und als ein gelungenes Kunstwerk der Macht mit dazugehörigen Untertanen, die brav sind, das wäre dann vorbei. Und dass die Leute sich nicht aufregen, dass sie quasi die Politiker machen lassen, hat ja auch die andere Seite. Sie geben mit ihren Leistungen, die immer wieder verlangt werden und immer mehr Leistungen werden verlangt, geben sie ja auch eine wunderbare Basis dafür ab, dass die deutsche Politik eine Macht akkumuliert hat, eine Macht zusammengebracht hat, die sich dann auch auf der Welt sehen lassen kann. Also das ist ja auch eine wahnsinnig gute Basis dafür, zum Beispiel außenpolitisch so tätig zu werden, wie du das schon angerissen hast, Frank, in deinem ersten Teil. Da ist nämlich von einer Bescheidenheit deutscher Politiker überhaupt nichts zu sehen. Da die ganze Welt ist das Betätigungsfeld für die deutsche Außenpolitik. Und da haben die offenbar nur noch Schranken zu gewärtigen, die ihnen von außen entgegentreten und die sie dann machtvoll versuchen niederzureißen. Also von einer anderen Seite kommt den Politikern keine Schranke in den Weg. Und jetzt ist eins auffällig an der deutschen Außenpolitik. Man war jahrelang daran gewöhnt und daran gewöhnt worden, auch von offizieller Seite, dass Deutschland eine Friedensmacht ist. Dass Deutschland, wenn es denn mal irgendwo Verantwortung, du hast diesen Euphemismus ja schon aufgespießt, Verantwortung wahrnimmt, dass man es immer im Sinne der UNO macht, im Auftrag der UNO, man ist immer für die Ideale der UNO, Weltfrieden, Völkerverständigung und was nicht alles unterwegs. Auf diese Legitimation der eigenen außenpolitischen Aktivitäten wird zwar nicht mehr verzichtet, aber das Neueste, und darauf wird offiziell Wert gelegt, ob das der Verteidigungsminister Jung ist, ob das der Außenminister Steinmeier ist oder die Kanzlerin Merkel, alle sagen, ja natürlich, wir sind auf der einen Seite Mitglied der UNO und da nehmen wir unsere Verantwortung wahr, aber die ganze Sache liegt auch im ureigensten deutschen Interesse. Also dieser Tenor, ob man jetzt in Afghanistan unterwegs ist, im Kongo, im Libanon oder, habe ich heute eine kleine Meldung wieder gelesen, man überlegt sich, ob man jetzt auch in den Sudan eine Abteilung Militär schickt. Also immerzu der Tenor, der da als Botschaft mitgeliefert wird. Warum muss das sein? Wir müssen dabei sein. Es ist unser deutsches Interesse, dass wir bei allen Konfliktregelungen Konfliktlösungsmöglichkeiten anbieten. Und das Witzige ist, diese ganzen Konfliktlösungsmöglichkeiten, die angeboten werden, sind, darauf hast du schon hingewiesen, militärischer Natur. Ich habe da in dem Zusammenhang vor ein paar Tagen, ich glaube es war am 14. September, in der FAZ, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, einen interessanten Kommentar gelesen mit der witzigen Überschrift oder bezeichnenden Überschrift »Die Wacht vorm Libanon«. Und der Kommentator aus der FAZ bringt dann folgende Sätze zustande. Ich zitiere das mal. Eine Zäsur stellt die Entsendung des Flottenverbandes, also es geht hier um den Libanon-Fall, insofern dar, als Deutschland durch den Einsatz von militärischen Mitteln für alle sichtbar sein politisches Engagement im Nahen Osten vergrößert. Die Botschaft, es ist immer noch Zitat, die Botschaft, dass ein Staat bereit ist, Leib und Leben seiner Soldaten zu riskieren, hat im internationalen Geschäft ein Gewicht, das auch ein sich in rastloser Shuttle-Diplomatie zerreißender Außenminister alleine nicht auf die Waage bringt. Und offenbar ist es so, bei dem Schreiberling der FAZ kommt da ungemein Freude auf. Und er spricht ja auf seine Weise auch, das ist jetzt mein Argument, eine Wahrheit über die internationale Politik aus. Also nochmal, ich will nochmal darauf hinweisen, der sagt, der Steinmeier, der kann noch so lange zwischen Jerusalem und Beirut und Damaskus und sonst wo überall herumdüsen. Das alles nutzt nichts. Da hat sein Gewort, haben seine Worte, seine Vorschläge kein Gewicht, wenn man nicht sichtbar für alle beteiligten Parteien und für den ganzen Rest der Welt eine militärische Drohkulisse aufbaut und dazu sagt, es ist uns völlig klar, dass wir hier das Leib und Leben von Soldaten riskieren. Das heißt, wir werden unseren, jetzt werde ich vielleicht zu pathetisch, aber es ist ja der Witz, dass der das auch ausspricht, da wird ein Blutzoll entrichtet. Das unterstreicht die Glaubwürdigkeit deutscher Außenpolitik. Nochmal anders gesagt, hier kriegen wir ein Lehrstück darüber geboten, und da ist der Herr Fatzschreiber nur ein kleiner Beleg dafür, dass die Diplomatie ein fades, ein zahnloses Geschäft ist, wenn nicht dahinter oder vielleicht muss man hier auch sagen davor, nämlich ganz sichtbar für alle, die entsprechende Drohkulisse mit handfester Gewalt steht. Und das ist ja auch eine sehr aufschlussreiche Auskunft über das internationale Geschäft, das der gute Mann hier zitiert. Ohne eine glaubwürdige Drohung mit militärischen Mitteln ist das diplomatische Geschäft von Außenministern offenbar eine nutzlose Angelegenheit. Jetzt fragt man sich ja schon, wenn das so ist, also was macht denn eigentlich ein Außenminister, also ein Diplomat, was hat der den anderen eigentlich zu sagen, wenn das nur dann Wirkung erzielt, wenn man mit dem Militär sichtbar in der Hand auftritt, dann muss es offenbar, das ist mein Schluss daraus, darum gehen, anderen Nationen mitzuteilen, das ist jetzt ein sehr gemäßigter Ausdruck für das, was es da geht, mitzuteilen, was die anderen Nationen zu tun und zu lassen haben. Und das ist offenbar eine Sache, die gegen deren Willen durchgesetzt werden muss. Weil wenn die Vorschläge, die ein deutscher Außenminister zu machen hat, irgendwie so, ja, das leuchtet jedem ein, wenn das so etwas wäre, dann bräuchte man, könnte man sich doch zusammensetzen und sagen, ach, wir hatten eine gute Idee, der deutsche Steinmeier, wunderbar, machen wir. Das ist offenbar nicht der Fall. Also das, was der Steinmeier vorschlägt, was zu passieren hat, was die beteiligten Staaten in diesem Konflikt tun sollen oder lassen sollen, ist offenbar eine Frage, ob sie eine Einsicht darin haben, dass hier mit überlegener Gewalt gedroht wird und sie das notgedrungen auch akzeptieren müssen. Also Staaten, das scheint so der Fall zu sein, ist jetzt der Umkehrschluss, hören nur darauf, wenn einem von anderen Staaten eine überlegene Gewaltmittel vorgezeigt werden und wenn unterstrichen wird, dass auch der Wille existiert, diese einzusetzen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis in historischer Sicht. Das ist übrigens auch nie anders gewesen. Also es wäre eine Illusion zu glauben, dass Deutschland sich je anders auf der Welt aufgeführt hätte. Nur, es hat 40 Jahre lang, 50 Jahre lang bis zum Ende des letzten Jahrhunderts eine Besonderheit gegeben, nämlich es hat einen Ost-West-Konflikt gegeben, es hat wegen dieses Ost-West-Konflikts eine NATO gegeben, in der war Deutschland Teil dieses Kriegsbündnisses und das hat mit seiner konzertierten Gewalt die ganze Welt, soweit es eben ging, bedroht, in Schach gehalten und auf der Basis, dass diese Gewaltdrohung der NATO existiert hat, konnten dann deutsche Außenminister und deutsche Wirtschaftsminister und so weiter, alle, die auf der Welt herumgefuhrwerkt sind, den anderen bedeuten, wo eigentlich das deutsche Interesse liegt und was sie deshalb zu tun hätten. Wenn es also heute, jetzt komme ich nochmal auf den Fatzschreiber zurück, wenn es da eine Zäsur gibt, Er zitiert ja, es gibt was historisch Neues. So redet im Übrigen auch die Bundeskanzlerin Merkel daher. Es hat eine historische Dimension, was wir da machen. Dann ist es so, diese Bequemlichkeit der deutschen Außenpolitik, quasi im Windschatten einer konzertierten Drohung von, ich weiß nicht mehr, wie viele Staaten in der NATO drin waren, aber die Amerikaner waren dabei, die Franzosen, die Engländer, also lauter Atommächte. Dieser bequemliche Zustand, der scheint offenbar für die deutsche Nation vorbei zu sein. Also es gibt keinen gemeinsamen Strang mehr, an dem die NATO zieht. Und insofern ist jetzt der Schluss, den die deutsche Außenpolitik gezogen hat. Dann müssen wir offenbar aus eigenem Interesse auch unsere eigenen Mittel vorzeigen. Wir müssen selber demonstrieren, wo unsere militärischen Stärken liegen, um einen eigenen sichtbaren Beitrag weltpolitisch leisten zu können. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die haben sie darüber zustande gebracht, dass die Amerikaner nach dem Ende des Ost-West-Gegensatzes so mir nichts, dir nichts ausgerufen haben, jetzt muss eine neue Weltordnung her. Und diese Weltordnung, die ist mit ein paar Kriegen eingeleitet worden. Ich sage nur, der Irakkrieg Nummer 1 Anfang der 90er Jahre, der Afghanistan-Feldzug, der Irak-Feldzug Nummer 2 zu Beginn dieses Jahrhunderts. Also all das, da lösen sich bisher eingefahrene Wege der politischen Einflussnahme auf der Welt gegenüber anderen Staaten, die lösen sich auf. Und jetzt steht die deutsche Politik quasi vor der Notwendigkeit, einen eigenständigen Beitrag auf die Beine zu stellen, dass andere Staaten merken, aha, jetzt müssen wir also gegenüber den Deutschen speziell einen Respekt entwickeln. Wir müssen gegenüber denen auf der Hut sein und auf das hören, was die sagen. Das ist der Zweck, der da drin steckt. Und die deutsche Politik scheint offenbar nicht zu sagen, um Gottes Willen, ach du Scheiße, das ist ja ganz furchtbar. Dann müssen wir irgendwie unsere liebgewonnenen Gewohnheiten, Friedensmacht zu sein, aufgeben, sondern der Schluss heißt, das muss jetzt sein, das ist die Notwendigkeit, das ist die historische Dimension und die nehmen wir wahr.
Gut, diese Sorte Friedensdiplomatie, als die vorher, die früher galt, die geht heute nicht mehr. Das ist die ideologische Besprechung, von der du mir ja gerade auch mal aufgewiesen hast, wie verlogen, wie ideologisch verkehrt das eigentlich auch immer schon war. Diese neuen Zeiten allerdings, ganz klar, Zeiten, in denen jetzt eine neue Weltordnung von Amerika hergestellt wird mit diversen Kriegen. Zeiten, in denen deswegen eine anspruchsvolle Nation wie Deutschland sich auf ihre militärisches Können, auf ihre Schlagkraft besinnen muss. Die werden jetzt zum Beispiel von der deutschen Bundeskanzlerin Merkel auch mal so zusammengefasst. Die Konflikte, damit meint sie an der Stelle den im Nahen Osten, die Konflikte finden statt, ob wir uns dazu entscheiden, einzugreifen oder nicht. Das ist jetzt wieder so eine Mitteilung dieser Art, wo man sich ja naiv hinstellen könnte und sagen kann, okay, gut, lassen wir die halt ihren Konflikt machen und warten wir einfach mal ab. Ne? Hat sie recht, die finden eh statt, gucken wir mal. Nee, genau das, genau diese Haltung dazu, die ist überhaupt nicht mehr am Platz, sondern allein diese Mitteilung, diese Konflikte, die finden statt, ob wir wollen oder nicht, ob wir was hinzutun oder nicht, ja? Ob wir uns entscheiden, einzugreifen oder nicht. Da ist diese Art und Weise der Stellungnahme schon das Protokoll dessen, dass sie sich selbst beauftragt, dass sie selbst das Argument in die Welt setzt, da müssen wir hin, da müssen wir eingreifen, da muss deutsche Macht ein entscheidendes Wörtchen mitspielen und die Machtworte deutscher Politik werden überhaupt nur dann, das war ja gerade der Beitrag, gerade das Argument, werden überhaupt nur dann so schön unwidersprechlich und unwiderstehlich, wenn dahinter dann die ganze militärische Macht, ganz viel militärische Gewalt mobilisiert und gestellt wird. Wir müssen da eingreifen. Das ist der Auftrag, den sich diese Nation in Gestalt ihrer Führer dann jeweils erteilt. Und da merkt man einfach diese zynische und erzbrutale Selbstverständlichkeit in solchen Sprüchen wie da gerade von der Kanzlerin. Wenn irgendwo auf der Welt, da heißt es ja immer, Kräfteverhältnisse verschoben werden innerhalb von Staaten, das heißt dann meist, da gibt es Sezessionsbewegungen, da gibt es Bürgerkriege, da gibt es Krieg. Oder aber, wenn sich Verhältnisse zwischen Staaten sehr wesentlich ändern, wenn da Kriege, Kriegsdrohungen, mögliche Militäreinsätze im Raum stehen. All das, wenn es das gibt in der Welt und es gibt es jeden Tag, ne, dann können wir auf keinen Fall zusehen. Dann Deutschland kann nicht einfach dabei stehen, abwarten, schauen, was rauskommt. Und dann halt, könnte man ja sich mal doof stellen und sagen, na gut, sollen die sich da hinten die Körper einschlagen, irgendwann beruhigen sie sich wieder. Und dann setzen wir uns mit denen mal ins Benehmen und gucken einfach mal, welche Interessen kriegt man da mit denen abgeglichen. Nichts da. Nichts da. Ganz klar. Wo der Globus zunehmend in Unordnung ist, weil Staaten im Zuge dessen, dass die Weltordnung neu gemacht wird von Amerika, dass sich dadurch regionale Machtverhältnisse verschieben, dass dadurch neue Ansprüche zurückgewiesen werden zugunsten von anderen, die jetzt in der Welt sind. Wenn das auf der Welt dann passiert, ganz klar, dann stellt sich Deutschland rein, dann muss Deutschland mit seinen Machtmitteln dafür sorgen, dass die Leute, die damit befasst sind, gerade irgendwo sich Gewalt anzudrohen, Kriege vom Stapel zu lassen, Bürgerkriege zu veranstalten, dass die mit unwidersprechlichen Machtworten aus Deutschland auf eine deutschlandgenehme Version dessen, was sie da machen, festgelegt werden. Das war ja gerade schon mal angedeutet von Micke, das ist eine historische Lehre, die Deutschland gezogen hat, dass es ganz vorne dabei sein muss, dass es mit seinen eigenen Gewaltmitteln Respekt exklusiv vor sich, auch in seiner Eigenschaft als Führungsnation Europas, erzwingen muss. Das ist eine Lehre daraus, dass Amerika demonstriert hat mit seinem jüngsten Irakkrieg, dass wenn Staaten in Grund und Boden gebombt werden, daraufhin ein Nation-Building stattfindet, man also einen Staat so wieder herrichtet, so einrichtet, dass er dem eigenen Interesse auch gemäß wird, dass die ganzen Kräfteverschiebungen in den Regionen, die darüber stattfinden, dass man dann eine Macht mehr ermächtigt im Nahen Osten Israel, andere in die Schranken weist mit diesem Krieg, den man gegen einen Dritten führt. All das, da hat Deutschland festgestellt, wenn man da ausgemischt ist, wenn man da versucht, ein entscheidendes Machtwort da auf Amerika sich ein entscheidendes Machtwort auf Amerika, Einfluss auf Amerika ausüben zu können. Sagen wir es so, darüber, dass man dann sagt, ihr müsst auch auf uns hören, wenn man darüber, dass Amerika das mit einem Nein bescheidet, ausgemischt wird, wenn man in dieser Region nichts mehr zu sagen hat, dann hat man auch bei der Beschlussfassung darüber, was dort eingerichtet wird, welche Nationen welche Rechte zugesprochen bekommen, welche Souveränitäten eingerichtet werden, was für eine Ordnung dort unten herrschen soll, dann hat man da auch schlichtweg nichts mitzureden. Und diese Interessen, die ja offenbar immer so viel Gewalt brauchen, damit sie auf der Welt sicher sind, die Interessen, die eine Nation dann da hat, die sind dann eindeutig nicht mehr gesichert, die kommen vielleicht nicht mal mehr vor, die werden zurückgewiesen, die kann man nicht mehr einfach aus eigener Kraft da etablieren. Also nochmal, offenbar verstehen Staaten nur die Sprache der Gewalt. Offenbar muss man mit der militärischen Macht, die man vorzeigen kann, und mit dem Willen, sie einzusetzen, muss man anderen Staaten den eigenen Willen aufzwingen, muss man sie zwingen dazu, dass sie das mit ihrer souveränen Staatsmacht machen, was man selber von ihnen will. dies wissen deutsche Politiker, ist seit Jahren, ist, seitdem es diese Republik gibt, das Geschäft deutscher Außenpolitik. Und jetzt gibt es halt offenbar diesen einen Schluss zu sagen, wenn ein deutsches Interesse nicht mehr relativ automatisch in einem Bündnisinteresse des Westens aufgehoben ist, nicht mehr automatisch auf einer Linie mit den USA liegt, die doch gerade den ganzen Globus mit einem Antiterrorkrieg überziehen wollen. Wenn das so ist, dann muss mehr deutsche militärische Macht an vorderster Front im Verein mit Europa auf diesem ganzen Globus gestreut werden. Dann sind auch die ganzen Opfer, die dafür anfallen, unter eigenen, unter Fremden, die sind alle gerechtfertigt dafür, dass diese Nation ihre außenpolitischen Ansprüche tatsächlich durchgesetzt bekommt und wieder ein entscheidendes Wort in der Weltpolitik mitspielt.
Frank, ich probiere mal ein kleines Fazit zu ziehen. Und du hast ja darauf hingewiesen, es scheint ganz offensichtlich in der Außenpolitik um Über- und Unterordnungsverhältnisse zwischen Staaten zu gehen. Es scheint darum zu gehen, wer kann welchen Staaten wie vorschreiben, was sie tun, was sie lassen sollen. Ich will das mal so, das Fazit so beginnen, indem ich die Frage stelle, sind die jetzt einfach machtgeil? Sind die einfach geil drauf, zu sagen, du musst, du musst, du musst, und ich bin der Herr über dich. Also warum findet denn Außenpolitik so statt, wie wir das jetzt geschildert haben? Und da möchte ich mal auf die folgenden Stichworte noch kurz nicht eingehen, aber ich möchte sie ansprechen. Das könnte man vielleicht mal in einer extra Sitzung demnächst mal zum Thema machen. Es gibt sowas wie eine globalisierte Welt. Also Globalisierung ist immer wieder ein Stichwort, was ja auch in der Innenpolitik seine Beachtung findet. Da muss ja dann der Standort aufgemöbelt werden, was wieder für die Leute schlecht ist, weil sie da zum Mittel gemacht werden und so weiter. Aber nehmen wir mal Globalisierung nach dem Inhalt, der damit angesprochen wird, für die deutsche Nation. Einerseits, wenn man das sachlich nimmt, heißt es zum Beispiel, ist auch eine Auskunft, die man immer wieder kriegt, Deutschland ist Exportweltmeister. Ja, was bedeutet das eigentlich? Ja, hier wird Zeug produziert und die ganze Welt wird in Anspruch genommen als ein Markt, auf dem deutsche Waren und die darin steckenden Ansprüche auf Gewinn versilbert werden. Also die ganze Welt hat sich dafür herzugeben, oder ich jetzt sage es mal so, ist dafür eingerichtet worden, dass deutsche Unternehmer überall hingehen können und ihre Waren verscherbeln, Geld einnehmen, also ihren Profit dort machen können. Umgekehrt, wie selbstverständlich geht die deutsche Nation davon aus, dass die ganze Welt als ein einziges Rohstoffreservoir für sie funktioniert, wo sie sich also die Sachen abholen können, die sie unbedingt brauchen, um dieses wunderbare Wirtschaftswachstum, wie wir es hier haben, zustande zu bringen. Das fängt an beim Öl, geht über tausend andere mineralischen Rohstoffe, über landwirtschaftliche Produkte und so weiter und so fort. Also die ganze Welt hat oder funktioniert als ein riesiger Kasten, an dem man sich bedienen kann und auch bedienen muss, damit dieser kapitalistische Laden, so wie er hier aufgebaut worden ist, weiter funktioniert. Insofern muss man sagen, neben dem, dass hier vor Ort in der Nation selber ein willfähriges Volk sein Werk tut und sich zum Mittel dieser Erfolgsstory gemacht hat, Neben dem ist ganz offenbar die ganze Welt, ob als Markt, als Anlagesphäre für deutsches Kapital, ob als Rohstoffreservoir, die ganze Welt ist ein Lebensmittel der deutschen Nation und ihres Kapitalismus, was was bedeutet das? Die ganze Welt ist ein Lebensmittel. Ja, dann ist Deutschland in seinem weiteren Erfolgsweg, in seiner Zukunft davon abhängig, dass die ganzen Regeln, auf denen die Globalisierung beruht, dass die ganzen Regeln marktwirtschaftlicher Natur verkaufen, kaufen, also das Zeug verscherbeln in anderen Nationen, sich überall alles einkaufen können an Rohstoffen und das, was man sonst so braucht, dass man Kapital exportieren kann, dass man überall hingehen kann und sagen, hier, ich will mir bei dir eine Fabrik oder sonst irgendetwas kaufen. Diese ganzen Regeln sind also eine Notwendigkeit dafür, dass die ganze Welt als Lebensmittel der Nation, der deutschen Nation, weiterhin funktioniert. Und jetzt ziehe ich es einfach mal als Schluss. Offenbar ist es so, dass es viele Regionen auf der Welt gibt, und da muss man ja nicht weit gucken, die davon nicht die immer wieder in allen Ideologien unterstrichene, die davon keinen Nutzen haben. Also der allgemein gegenwärtige Nutzen der Globalisierung, wenn es uns geht, geht es den anderen auch gut und so weiter, stimmt offenbar nicht. Es gibt tausende von Gründen, auch in anderen Nationen, die sich gegen diese Regeln wehren, zu wehren, diese Regeln abzulehnen, versuchen da eigene Vorteile herauszuziehen und so weiter und so fort. Die deutsche Nation und überhaupt die erfolgreichen kapitalistischen Nationen wissen das. Und deshalb wissen sie auch, dass das ganze Regelwerk, auf dem die Ausnutzung der Welt beruht, eine Frage der Macht ist, diese Regeln gegen den Rest der Welt durchzusetzen und zu behaupten. Also, die anderen Nationen zu beherrschen, ihnen zu sagen, ihnen quasi in einzuschreiben, worin ihr weiß warum, wo ihre Staatsräson zu bestehen hat. Das müssen sie immer wieder geltend machen gegen diese Nationen. Sie müssen darauf achten, dass die nicht aus der Reihe tanzen, weil das ihr Lebensmittel kaputt machen würde. Und gerade deshalb sind sie so erpicht darauf, auch die entsprechenden, jetzt komme ich zurück auf das Thema, was wir heute hatten, die entsprechenden Drohmittel, die militärische Überlegenheit herzustellen, sodass den anderen wirklich nichts übrig bleibt, als sich genau an die Regeln zu halten, die die anderen ihnen aufgedrückt haben und weiterhin aufdrücken wollen. Insofern bin ich jetzt mit diesem kleinen Fazit fertig und vielleicht als kleine Ankündigung, können wir dann irgendwann mal über die Regeln des Weltmarkts, also wie wird den Reichtum der Erde konkurriert, darüber auch mal wieder eine Sitzung machen.
Und wer das jetzt nochmal mit uns diskutieren möchte, der hat gerade am Fall Deutschland und an der weltpolitischen Konkurrenz Deutschlands mit den USA im Nahen Osten eine Gelegenheit dazu am 9.10. um 19.30 Uhr, da gibt es im Gewerkschaftshaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße 69 einen Jofix des Gegenstandpunkt-Verlags zu genau diesem Thema, die Konkurrenz von Deutschland und Amerika, die weltpolitische Lage in Bezug auf die Kriegslage im Nahen Osten. Diese Sendung wird wiederholt morgen am Dienstag zwischen 9 und 10 und kann in ein paar Tagen zusammen mit den meisten anderen alten Sendungen, die wir gemacht haben, unter www.farberot.de auch nochmal downgeloadet werden zum Nachhören und nochmal überlegen, ob an diesen Argumenten nicht was dran ist.